Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ich bin Simon Jung. Ich bin seit fast 2 Jahren hier in dieser Gemeinde als Jugendreferent für die Arbeit mit Teens, Jugendlichen und jungen Erwachsenen angestellt. Und ab und zu stehe ich auch hier vorne an der Kanzel und halte die ein oder andere Predigt. Ja, Johannes, als du vorhin über Mission geredet hast, ist mir eine Sache eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Ich wusste es bis zuletzt nicht. Wir sind auf der Welt ungefähr 9 Milliarden Menschen. 3 Milliarden Menschen davon haben Stand heute nicht einmal die Möglichkeit, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden, weil sie noch nie etwas von ihm gehört haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 3 Milliarden von 9, also 3/9 aller Menschheit hat noch nie etwas von Jesus gehört. Und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, dass wir auch Berichte aus Missionen haben, dass wir als Gemeinde, dass wir als Einzelperson hier in Deutschland auch Missionare unterstützen. Ja, heute ist der erste Sonntag nach den Herbstferien. Hattet ihr schöne Ferien? Ja. Wart ihr als Familie im Urlaub? Einmal Hand hoch, wer war als Familie im Urlaub? Schön. Wer von euch ist traurig, dass die Ferien vorbei sind? Wer von euch freut sich, dass die Ferien wieder vorbei sind? Ja, das sind die Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Sehr schön. Wir haben in den Herbstferien angefangen mit einer Predigtreihe. In dieser Predigtreihe geht es um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wer ist das genau? Wer als Person? Was hat er überhaupt mit dem Gott zu tun, den wir anbeten? Was tut er alles in der Bibel und auch heute noch? Und in den letzten 2 Wochen hatten wir schon 2 dieser Predigten in der Predigtreihe. Vorletzte Woche ging es um das Wesen des Heiligen Geistes. Johannes Kaufmann hat gestartet in dieser Predigtreihe über das Wesen des Heiligen Geistes. Ja, und wir sehen es hier, der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist Gott, der Sohn Jesus Christus ist Gott, aber der Heilige Geist ist nicht der Vater und auch nicht der Sohn. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes als Teil der Trinität. Und ich muss ganz ehrlich mit euch sagen, ich glaube, es gibt keinen Theologen auf dieser Welt, der das Prinzip der Trinität wirklich zu 100% durchdrungen und verstanden hat. Das ist für mich immer wieder ein Trost. Ich muss es nicht genau verstehen. Aber das ist auch das Wesen des Heiligen Geistes. Falls ihr diese oder die letzte Predigt noch nicht gehört habt, könnt ihr das übrigens auch ganz einfach auf unserer Internetseite christuskirche.com hören. Da hört ihr zum Beispiel auch die Predigt von letzter Woche. Letzten Sonntag hat Frank über das Wirken des Heiligen Geistes gesprochen. 4 Punkte hat er dabei ganz besonders herausgearbeitet. Der Heilige Geist ist dein Beistand. Der Heilige Geist gibt dir Kraft. Der Heilige Geist leitet dich in die ganze Wahrheit und der Heilige Geist bewirkt Frucht in deinem Leben. Das sind 4 Punkte, wie der Heilige Geist ganz konkret wirken kann. Wir hatten uns in der Predigt die Frage gestellt, welche konkreten Dinge tut denn der Heilige Geist im Leben eines gläubigen Menschen? Das sind manche und einige Sachen davon, was der Heilige Geist tun kann. Und diese 4 Punkte, damit der Heilige Geist diese 4 Punkte in meinem Leben bewirken und tun kann, muss der Heilige Geist zuerst einmal in mir sein. Und wenn der Heilige Geist in mir ist, dann habe ich ihn ja auch irgendwie empfangen. Und um die Frage, wie ich diesen Heiligen Geist denn empfangen kann, darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Was muss ich tun? Wie fühlt sich das an? Wann passiert das genau? Wie empfange ich den Heiligen Geist? Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Geistestaufe gehört. Wer hat diesen Begriff schon mal gehört? Das sind einige. Schön. Der Begriff Geistestaufe, um den soll es heute auch gehen. Aber interessanterweise, dieses Wort kommt als Substantiv in der Bibel gar nicht vor. Ähnlich wie das Wort Trinität, das kommt auch irgendwie gar nicht in der Bibel vor. Allerdings, Geistestaufe als Substantiv kommt nicht in der Bibel vor, aber in Verbform. Oft wird in der Bibel davon gesprochen, dass jemand mit dem Heiligen Geist getauft wird oder jemand mit dem Heiligen Geist tauft. Zum Beispiel in Markus 1, Vers 8 sagt Johannes der Täufer: Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber, und er redet von Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und Jesus sagt dann etwas später in Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Und wenn wir jetzt diese Verse und das Wort Geistestaufe mal etwas anschauen, es auf der Zunge zergehen lassen, dann denke ich zumindest erst einmal an Taufe generell. Taufe, wie ihr es vielleicht auch kennt, wie wir es hier auch in der Gemeinde praktizieren. Jemand wird unter Wasser getaucht und taucht wieder auf. Und in dem Moment beginnt für diese Person ein neues Leben und diese Person ist von Grund auf erneuert. Das ist ein Anfang. Da schwingt für mich ein bisschen was von Anfang mit. Und es ist auch bei der Geistestaufe. Die Geistestaufe bezeichnet den Moment, in dem eine gläubige Person zum ersten Mal den Heiligen Geist dauerhaft empfängt. Das heißt, nach der Geistestaufe bleibt meistens im Normalfall der Heilige Geist dauerhaft an und in dieser gläubigen Person. Das ist vielleicht eine etwas abstrakte Vorstellung und wenn ihr euch momentan noch nichts darunter vorstellen könnt oder Fragen dazu habt, dann ist das erstmal gar nicht schlimm. Wartet vielleicht noch den Rest dieser Predigtreihe ab. Vielleicht werden einige Fragen davon beantwortet und wenn nicht, kommt gerne auf mich, auf Frank oder vielleicht auf euren Kleingruppenleiter oder Leiterin zu. Also die Geistestaufe beschreibt das erstmalige Empfangen des Heiligen Geistes. Und weil es ein erstmaliges Ereignis nicht zweimal geben kann, das zweite Mal erstmalig wäre ja dann nicht mehr erstmalig, ist die Geistestaufe auch ein einmaliges Erlebnis. Geistestaufe ist einmalig und erstmalig. Also das haben wir jetzt schon mal verstanden. Die Geistestaufe gibt es nur einmal und das ist das erste Mal. Aber was passiert denn jetzt bei der Geistestaufe? Wie genau geht die jetzt vonstatten? Dazu schauen wir uns mal zwei Auszüge aus der Apostelgeschichte an. Die Apostelgeschichte könnte meiner Meinung nach auch die Heilig-Geist-Geschichte heißen. Da wird sehr oft davon geredet, wie der Heilige Geist an Einzelpersonen, aber auch an einer Gemeinde wirkt. Zuerst einmal Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen, sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Also diese Menschen, diese Samaritaner, Menschen in Samarien, hatten zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Philippus, sein anderer Apostel, hatte ihnen von Jesus erzählt und sie hatten sich taufen lassen und haben an Jesus geglaubt. Und dann kamen Petrus und Johannes, haben für sie gebetet, ihnen die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und es gibt am Anfang eines Christenlebens ein paar Ereignisse, die immer ungefähr stattfinden. Glauben, taufen, den Heiligen Geist empfangen. Manche sagen auch, in dieser Reihenfolge ist auch das Eingliedern in eine örtliche Christengemeinde Teil davon. Aber diese Reihenfolge war hier: Sie haben geglaubt, sie wurden getauft und dann haben sie den Heiligen Geist empfangen. Schauen wir uns noch eine andere Bibelstelle an. Zwei Kapitel weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 44 bis 48. Petrus ist hier auch unterwegs. Er ist gerade im Haus von Cornelius, einem römischen Hauptmann, und redet zu Menschen, die keine Juden waren, die aus anderen Völkern, aus römischen Völkern, aus heidnischen Völkern kamen und predigt diesen Menschen gerade das Evangelium. Und dann lesen wir ab Vers 44, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte noch einige Tage bei ihnen. Ja, Moment mal, das ist jetzt total andersrum. Vor zwei Kapiteln haben die Menschen geglaubt, dann wurden sie getauft, danach haben sie den Heiligen Geist empfangen. Hier ist es ja komplett anders. Sie haben geglaubt in dem Moment, wo Petrus ihnen das Evangelium erklärt hat, dann haben sie ganz sofort den Heiligen Geist empfangen und danach wurden sie erst getauft. Komisch. Wisst ihr, ich zumindest ticke manchmal so, ich wünsche mir manchmal, dass es für eine Sache eine bestimmte Regel oder eine bestimmte Norm gibt. Aber ich habe festgestellt, für den Zeitpunkt und die Geschehensweise der Geistestaufe und auch die Reihenfolge innerhalb dieser Elemente, die sich am Anfang eines Christenlebens zeigen, gibt es nach meiner Meinung und nach meiner Erkenntnis keine biblische Norm oder Regel. Wir haben uns jetzt zwei Auszüge aus der Apostelgeschichte angesehen, gibt auch noch mehr, aber das ist ganz unterschiedlich. Mal wird der Heilige Geist ausgegossen, mal wird der Heilige Geist empfangen, mal wird er ausgeteilt, dann gegeben oder ausgesandt. Mal wird der Heilige Geist während der Taufe empfangen, mal davor, mal danach. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt anscheinend keine biblische Norm. Und ich persönlich denke, es ist auch nicht sicher festgesetzt, dass der Heilige Geist automatisch bei der Wassertaufe ausgegossen wird. Jetzt fragst du dich vielleicht zu Recht, ja, wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich den Geist jetzt bei meiner Taufe empfangen habe, woran merke ich denn, dass ich den Heiligen Geist empfange? Was sind Kennzeichen, die ich spüre, die andere spüre, wo ich die Geistestaufe erkennen kann? Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage, und ich muss euch und mich leider enttäuschen, auch hier gibt es keine wirklich zufriedenstellende Norm oder Regel. Viele Menschen, die in der pfingstlichen Bewegung unterwegs sind, vertreten die Meinung, dass das Zeichen für den Geistempfang die Sprachenrede ist. Also wenn man durch die Kraft des Heiligen Geistes in Sprachen redet oder betet, die man selber nicht versteht oder eigentlich sprechen könnte. Diese Auffassung vertrete ich persönlich nicht und lehne sie auch eher ab, weil Paulus selbst in 1. Korinther 12, Vers 30 sagt, nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Nicht alle können das. Nicht alle können in Sprachen reden oder beten, die der Heilige Geist ihnen eingibt und die sie eigentlich gar nicht sprechen können. Das heißt, auch nicht alle sprechen in diesen Sprachen automatisch, wenn sie den Heiligen Geist empfangen. Was ist dann jetzt ein Zeichen? Was ist denn jetzt ein Zeichen, was wir in der biblischen Norm festlegen können? Ein Zeichen habe ich gefunden und das steht in Römer 8, Vers 14 bis 16. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Heilige Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und in dieser Bibelstelle finde ich das einzige Kennzeichen, das man so normativ als Regel aufstellen kann für den Geistempfang. Nicht, dass jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, automatisch ganz laut ruft, aber Vater, sondern der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. In mir wächst eine Überzeugung, dass ich Gottes Kind bin. Dass Jesus Christus nicht nur für mich ist, sondern dass ich ganz fest mit ihm verbunden bin. Das ist das Zeichen, was ich anhand der Bibel als Regel so aufstellen kann. Das heißt nicht, dass alle anderen Kennzeichen falsch sind oder gekünstelt sind. Ich würde niemandem den Heiligen Geist empfangen absprechen, der in Sprachen betet. Wir können diese Zeichen aber eben nur nicht zu einer biblischen Regel oder Norm machen. Es gibt aber auch äußere Zeichen. In der Apostelgeschichte haben immer auch Menschen von außen gemerkt, da ist irgendwas passiert. In manchen Fällen waren es die Sprachenrede. In manchen Fällen war es tatsächlich auch nur eine von außen wahrnehmbare Veränderung, Veränderung im Leben, Veränderung in der Überzeugung. Diese äußeren Zeichen gibt es und sind wichtig. Aber auch hier kann ich leider keine biblische Norm festlegen. Vielleicht denkst du gerade so drüber nach, was du in deinem Christenleben so alles schon erfahren hast. Vielleicht denkst du gerade an deine Taufe zurück, wie lange auch immer sie schon her ist. Und vielleicht kommst du auch jetzt zu dem Schluss, ja, ich denke, da habe ich den Heiligen Geist empfangen, wann auch immer das sein mag. Dann ist das richtig gut und ich freue mich wirklich für dich. Dann sind die Predigten, die in den nächsten 3 Wochen hier stattfinden werden, genau für dich. Vielleicht bist du dir aber auch gerade irgendwie nicht mehr so ganz sicher, dass du den Heiligen Geist schon empfangen hast. Fragst dich vielleicht, ja, also wie das jetzt vonstatten geht, habe ich jetzt schon, und das war irgendwie keine biblische Norm, das habe ich jetzt irgendwie auch verstanden, aber wie empfange ich denn jetzt genau den Heiligen Geist? Dann möchte ich dir noch einmal eine Bibelstelle ans Herz legen, die vor zwei Wochen schon Johannes uns ans Herz gelegt hat, aus Lukas 11. Jesus sagt: Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jeder, der darum bittet, dass er den Heiligen Geist empfängt, kann ihn auch bekommen. Wir haben gerade in diesen zwei Bibelstellen festgestellt, es braucht keinen besonderen Ritus. Es braucht kein Ritual. Du kannst theoretisch ganz für dich allein in deinem stillen Kämmerlein dafür beten, dass der Heilige Geist auf dich kommt und in dir Wohnung nimmt. Allerdings ist der Heilige Geist von Anfang an auch immer etwas gewesen, das in Gemeinschaft erfahren wird. Denken wir mal zurück an das Pfingstereignis. Der Heilige Geist wurde auf Menschen ausgegossen, die in Gemeinschaft waren, und außerhalb waren Menschen, die das gesehen haben. Deswegen ermutige ich dich, dass du vielleicht nicht nur für dich alleine betest, das ist auch in Ordnung. Wir werden gleich während dem Lobpreis draußen im Foyer bereitstehen. Drei Teams, zu denen du gleich direkt nach der Predigt gehen kannst, wenn du sagst: Ich habe den Heiligen Geist noch nicht empfangen, aber ich möchte den Heiligen Geist heute in mein Leben empfangen. Und da musst du keine Angst haben, dass irgendwas passiert, was du nicht möchtest. Du brauchst keine Angst haben, dass du irgendwie direkt umfällst, unkontrolliert anfängst zu zittern oder zu lachen. Da gibt es ja so manche Geschichten, die man schon mal gehört hat. Der Heilige Geist wird dich nie zu etwas zwingen, was du nicht möchtest. So unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich kann auch das sein, was du beim Heiligen Geist spürst, was du bei deiner Geistestaufe spürst oder erlebst. Aber eine Sache ist ganz wichtig: Was auch immer wir da fühlen oder spüren, ist gar nicht so wichtig. Die Geistestaufe ist eine Handlung von Gott. Und diese Handlung dürfen wir ihm auch überlassen. Wir dürfen ganz getrost diese Handlung ihm überlassen, in dem Glauben, er wird es gut machen. Und er wird das Richtige tun. Letzte Woche gab es diese vier Punkte in der Predigt. Der Heilige Geist ist dein Beistand. Er gibt dir Kraft, er leitet dich in die Wahrheit und er bewirkt Frucht in deinem Leben. Möchtest du das? Willst du das? Brauchst du das? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortet hast, dann lade ich dich wirklich ein, gleich während dem Lobpreis draußen ins Foyer zu kommen und für dich beten zu lassen. Dort stehen Menschen bereit, ich werde auch da sein, die für dich beten. Du brauchst keine Angst davor zu haben, dass irgendetwas passiert, was du nicht möchtest. Sei mutig, gehe diesen Schritt. Ich fasse also nochmal zusammen. Die Geistestaufe oder der Geistempfang ist die erstmalige Erfüllung mit dem Heiligen Geist und passiert nur einmal im Leben eines Christen. Und es ist keine vertane Chance. Wenn du jetzt sagst, ja, meine Taufe ist schon ein bisschen länger her, habe ich diese Chance dann nicht schon verpasst? Nein, hast du nicht. Zeitpunkt und Geschehensweise der Geistestaufe ist so unterschiedlich, wie wir Menschen auch unterschiedlich sein können. Jeder Christ kann für sich selber oder jemand anderen um die Geistestaufe bitten. Soweit erstmal dazu. Nächste Woche geht es in der Predigtreihe weiter. Da wird Udo darüber predigen, was für Gaben und Fähigkeiten der Heilige Geist denn alles in uns freisetzen kann, wenn wir ihn dann erstmal empfangen haben. Und wenn du während dieser Predigt denkst, ja, okay, ich habe den Heiligen Geist empfangen, aber ich möchte noch mehr davon, kann ich nicht irgendwie noch mehr? Dann musst du dich ein bisschen geduldigen, denn in 2 Wochen geht es in der Predigt von Frank darum, wie man sich als Christ erneut und regelmäßig immer mehr mit dem Heiligen Geist füllen lassen kann. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wirken in uns und in dieser Welt. Und ich bete, dass du uns Mut gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du den Menschen, die jetzt angesprochen wurden, die sich nach dir sehnen, Kraft und Mut gibst, gleich aufzustehen, diesen Schritt zu wagen und für sich beten zu lassen. Wir wünschen uns, dass du immer mehr in unserem Leben wirkst, dass wir dich immer mehr erkennen und wahrnehmen dürfen. Wir danken dir für deinen Segen. Amen.